Die Lesung, der Lesungstext, Predigtext, ist heute Johannes, das Kapitel 11, die Verse 1 bis 44. Und ich lese die Verse 1 bis 16. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf dass ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben.
Ja, danke, Alex. Alex wird später noch einige weitere Teile aus der Lesung für uns vortragen. Aber ihr ahnt schon, worum es geht, welches Thema heute dran ist. Und dazu habe ich ein Sprichwort gefunden. Es lautet, man hat für nichts im Leben eine Garantie, außer fürs Sterben. Das ist ein bekanntes Sprichwort. Und heute geht es also im Predigtext um diese letzte Barriere. Die große Unbekannte im menschlichen Leben. Es geht um das Thema, dem wir Menschen am liebsten so lange wie möglich aus dem Weg gehen und an dem doch kein Weg vorbeiführt. Denn das Einzige, was man im Leben wirklich muss, ist sterben. Alles andere ist optional, sagt ein anderes Sprichwort. Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen davon, was danach geschieht. Für manche ist die Frage, was danach geschieht, so sinnfrei wie überflüssig. Wir werden gezeugt, leben unser Leben und sind dann irgendwann tot. So hat einmal jemand diese vermeintliche Banalität ausgedrückt. Das Sterben ist nichts Schlimmes, wenn man sich damit versöhnt. So drückt es ein anderer aus. Doch wer einen geliebten Menschen am Lebensende begleitet hat, für den ist die Idee, dass man sich mit dem Tod versöhnen sollte, ein Skandal. Denn der Tod ist ein Feind, dem man mit allen Mitteln entgegentreten muss. Es kann sein, dass manche unter uns sind, die diese Bitterkeit des Todes und den schmerzhaften Verlust eines Menschen noch sehr stark fühlen. In den letzten Wochen haben wir Jesus Christus durch die Biografie von Johannes eine Weile begleiten können in seinem Leben. Wir konnten ihn Stück für Stück besser kennenlernen und dabei haben wir auch immer wieder seinen Anspruch gehört, dass er von Gott gesandt sei. Er handelt und redet im Namen Gottes und deshalb lohnt es sich zu erfahren, was er über den Tod zu sagen hat. Und dieser Moment ist nun gekommen, als Jesus in Kapitel 11 selbst mit dem Sterben und dem Tod seines geliebten Freundes Lazarus konfrontiert wird. Und die Botschaft über den Tod, die Jesus für uns hier hat, ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist eine Botschaft, die es seinen Nachfolgern ermöglichen wird, befreit zu leben. Und zu diesen Nachfolgern gehören auch wir, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden uns also nun mit dem Bericht von der Auferweckung des Lazarus in drei Teilen beschäftigen. Und der erste heißt Jesus und die Jünger. Jesus und die Jünger. Der erste Teil beginnt allerdings zunächst nicht mit den Jüngern, sondern mit einem Hilfeschrei von Martha und Maria. Es sind die zwei Schwestern von Lazarus, der offensichtlich ernsthaft krank ist, sterbenskrank, so bekommt man den Eindruck. Deshalb schicken sie Jesus eine Nachricht, Vers 3. Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Sie kennen die Heilungswunder, die Jesus immer wieder vor zahlreichen Augenzeugen durchgeführt hat. Und deshalb haben sie Jesus an dieser Stelle als ihre einzige Hoffnung erkannt. Die einzige Hoffnung für den kranken Lazarus ist Jesus. Und sie erinnern Jesus an seine Liebe für Lazarus. Und diese Liebe, nicht nur für Lazarus, sondern auch für seine Schwestern, wird in Vers 5 noch einmal besonders deutlich hervorgehoben. Dort heißt es, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Diese Liebe, diese Zuneigung ist für Martha und Maria der Ausgangspunkt ihrer Hoffnung. Weil Jesus Lazarus liebt, wird alles gut werden. Und darin finden sie Trost und Zuversicht. Aber vielleicht erkennen wir darin auch eine Spannung, eine tiefe Spannung. Da ist Jesus mit seiner Wunderkraft zu heilen. Eine tiefe Freundschaft verbindet ihn mit Lazarus. Doch der liegt sterbenskrank? Wie kann das sein? In Vers 4 deutet Jesus an, dass seine Krankheit einen Sinn hat. Vers 4 sagt er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus weiß offensichtlich etwas an dieser Stelle, was die Umherstehenden und wir noch nicht wissen. Doch wer seine Aussage hört, der wird vermutlich ein weiteres Heilungswunder von Jesus erwarten, eine weitere Demonstration der Herrlichkeit Gottes, wie sie es schon gewohnt sind. Wenn wir nun zu den Jüngern kommen, dann sehen wir zuerst einige Erwartungen. Und diese erste ist hier, Lazarus wird geheilt. Doch wenn wir weiterlesen, dann wird diese Erwartung bitter enttäuscht. Wenn wir weiterlesen, finden wir heraus, dass Lazarus stirbt. Und es sieht ganz so aus, als trüge Jesus gewissermaßen sogar die Verantwortung dafür. Vers 6. Als er nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er tatsächlich noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Erst danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Zuerst erwarten sie die Heilung, dann sind sie enttäuscht und dann überrumpelt Jesus sie geradezu mit diesem ungeheuerlichen Vorschlag. Zurück nach Judäa? In Judäa werden wir alle sterben. Zuerst ist also nur Lazarus vom Tod bedroht, doch nun auf einmal sind die Jünger selbst in Lebensgefahr. Und wieder ist es Jesus, der diese Situation herbeiführt. Manchmal kann Jesus seine Jünger ziemlich unerwartete Wege führen. Wege, vor denen man erschrecken kann. Die Schwestern, zu ihnen kommen wir gleich, sie fürchten die schwere Krankheit ihres Bruders. Die Jünger fürchten sich vor dem Hass der Juden in Jerusalem. Alle fürchten sich vor dem Tod. Und wie kann es anders sein? Schauen wir uns an, was Jesus erwidert. Jesus erwidert ihren entsetzten Einwand mit einer geheimnisvollen Aussage. Vers 9. Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das ist fast ein Rätsel, doch wenn wir verstehen, was Jesus mit bei Tage umhergehen meint, er meint nach Gottes Willen leben, dann kommt vielleicht ein bisschen Klarheit rein. Denn nur bei Tage, sagt Jesus, stößt man sich nicht. Das heißt, wenn man nach Gottes Willen lebt, wenn man sich in seinen Plan einfügt, dann wird einem kein Schaden zugefügt. Offensichtlich versteht Jesus also die Reise nach Judäa, die er vorschlägt, als Teil von Gottes Plan. Im Licht zu gehen bedeutet, nach Judäa gehen. Er muss sich zu Lazarus begeben. Interessanterweise sehen wir daran aber auch, dass für Jesus die größere Gefahr nicht darin besteht, sich zurück in die Höhle des Löwen zu begeben. Die größere Gefahr, als dem Tod ins Angesicht zu blicken, liegt darin, Gottes Willen nicht zu folgen. Und hier erkennen wir, welch hohen Stellenwert für Jesus der Gehorsam gegenüber Gott hat. Und ich denke, das ist schon herausfordernd für die Juden, für die Jünger damals, aber vielleicht auch für uns. Gott gehorsam sein, wichtiger als selbst der Tod? Jesus erwartet damals von den Jüngern, dass sie ihm folgen. Und die Jünger haben natürlich eine Todesangst. Bethanien, wo Lazarus lebt, liegt nur einen Steinwurf von Jerusalem. Überall Juden, die nur darauf warten, Jesus zu steinigen, und die Jünger gleich mit. Das sehen wir auch, wenn er sich Bethanien nähert. Und mit seiner geheimnisvollen Aussage versucht Jesus hier also zunächst einmal seine verängstigten Jünger zu beruhigen, indem er sagt, solange wir Gottes Willen tun, wird uns nichts zustoßen. Aber ich denke, auch für uns ist das zu glauben nicht ganz einfach. Und so, als Jesus ihnen dann erzählt, dass ihr Freund Lazarus schläft, in Vers 11 ist das, Lazarus, unser Freund, schläft, da klammern sich die Jünger an diesen Strohhalm und sie denken, naja, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Und wir müssen nicht nach Judäa. Für einen kurzen Moment macht sich die Erleichterung breit, bis Jesus klarstellt, was er dem eigentlich sagen wollte. Lazarus ist gestorben, sagt Jesus, deshalb muss ich hin und ihn aufwecken. Und Vers 15, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Jesus ist froh, dass Lazarus gestorben ist? Das ist schon eine seltsame Aussage. Aber eines erkennt Jesus an ihrer Angst, nämlich ein gewisses Wachstumspotenzial. Jesus erkennt, wie sehr sie in ihren Ängsten gefangen sind. So sehr nämlich, dass es ihnen nicht im Traum einfallen würde, Gottes Plan zu folgen und zu Lazarus zu gehen. Und von dieser Angst will er seine Jünger befreien. Und deshalb ist er sogar froh, auch wenn er damit ziemlich alleine dasteht, wie man an der sarkastischen Bemerkung von Thomas in Vers 16 sieht, wenn er sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. So eine Resignation. Aber ist es nicht seltsam, wie sehr sich Jesu Reaktion von der der Jünger unterscheidet? Jesus ist froh, bei Thomas und den anderen Jüngern nicht das geringste Anzeichen von Freude. Thomas weiß natürlich an dieser Stelle nicht, was Jesus mit ihnen vorhat. Gerade sind sie mit knapper Not mit dem Leben davongekommen, aus Jerusalem geflüchtet. Da steht Thomas nicht der Sinn nach Extremerfahrungen wie dem Ausflug nach Bethanien. Er hat die Herrlichkeit Gottes, die Jesus angekündigt hat, noch nicht gesehen. Und so ist sein Glaube, so wie er ist, erst einmal gut genug für ihn. Erstmal eine ruhige Kugel schieben. Jesus dagegen ist froh. Er freut sich über die Gelegenheit, den Glauben seiner Jünger auf eine neue Ebene zu katapultieren. Denn nur wenn ihr Glauben stark genug ist, so stark, dass er sogar dem Tod ins Auge blicken kann, nur dann werden sie befreit leben können. Jesus möchte ihnen und uns einen Glauben schenken, der befreit. Doch damit dieser Glauben wächst, muss Jesus seine Jünger an ihre Grenzen führen. Ich weiß nicht, ob ihr Extremsport mögt, aber Glaubenswachstum ist eine Extremsportart. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Das war Teil Nummer 1. Teil Nummer 2, Jesus und die Schwestern. Alex, darf ich dich bitten, die Verse 17 bis 27 zu lesen.
Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt.
Dankeschön. Martha und Maria kennen wir auch aus dem Lukas-Evangelium. Vielleicht kennt ihr die Stelle. Da lernen wir Martha als die Praktische kennen, die die Dinge in die Hand nimmt. Maria ist mehr in sich gekehrt, nachdenklich und ruhig. Sie sitzt bei Jesus und hört ihm zu, als er lehrt. Und Martha geht also hier ihrer aktiveren Art entsprechend Jesus zuerst entgegen, während Maria zu Hause bleibt. Doch beide begegnen Jesus mit derselben Aussage. Die zweite haben wir nicht gelesen, als Maria dasselbe sagt. Martha und Maria bringen zum Ausdruck, was sie von Jesus erwartet hätten. Und sie sagen: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und da hört man einerseits einen starken Glauben heraus. Erwartung Nummer 1 ist, Jesus hätte Lazarus retten können. Er hat die Macht. Doch es klingt auch ein leichter Vorwurf an. Auch sie sind enttäuscht von Jesus. Und sie sagen: Du hättest Jesus retten können. Doch du warst nicht da. Vielleicht ist Maria auch deshalb zu Hause geblieben. Sie ist enttäuscht von Jesus. Vielleicht fühlt sie sich im Stich gelassen und braucht erst einmal Abstand. Doch Jesus hat die beiden nicht im Stich gelassen. Und auch bei Martha findet sich noch Hoffnung. Sie weiß, dass das nicht das Ende ist, und deshalb sagt sie in Vers 22: Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Selbst in dieser aussichtslos erscheinenden Situation hat sie ihre Hoffnung auf Jesus noch nicht ganz aufgegeben. An ihn klammert sie sich. Wenn jemand eine Antwort hat, dann er. Doch wenn wir uns anschauen, was Jesus erwidert, dann missversteht auch sie ihn zunächst. So wie die Jünger. Vers 23, da sagt Jesus zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Die Antwort über den jüngsten Tag, die sie gibt, die Antwort hätte jeder rechtgläubige Jude gegeben. Aber ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Das macht doch ihre Trauer nicht geringer. Ist das wirklich alles, was Jesus zu sagen hat? Natürlich nicht. Die nächsten Worte Jesu sind konkreter, als Martha jemals erwartet hätte. Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Martha lernt Jesus auf eine neue Weise kennen. Jesus sagt zu ihr, ich bin das Leben in Person. Vorher hat sie nur an ein jüdisches Dogma geglaubt. Es ist zwar wahr, aber irgendwie auch abstrakt, weit weg. Jesus macht ihren Glauben konkret und persönlich. Er macht Schluss mit der großen Unbekannten, über die wir Menschen rätseln. Er schenkt Einblick in das große Geheimnis, was danach kommt. Und er bestätigt, was viele Menschen glauben, der Tod ist nicht das Ende. Aber er macht diese Zusage persönlich. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Der Tod ist nicht das Ende, wegen mir. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, dann sagt er, Lazarus lebt. Ja, Lazarus liegt dort hinten im Grab, sein Körper liegt dort hinten im Grab, aber er lebt. Und warum? Weil er an Jesus glaubte, weil Jesus ihn liebte. Von diesem Band zwischen Lazarus und Jesus hängt alles ab. Deshalb fragt er auch Martha, glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und es ist ein so starkes Bekenntnis, das sie hier ausspricht, dass du es vielleicht in der Stille für dich selber wiederholen willst. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Glaubst du das? Dieses Bekenntnis ist unglaublich wichtig, weil es Leben bedeutet. Es ist der Schlüssel zu einem befreiten Leben. Nicht nur dem Leben nach dem Tod, sondern einem befreiten Leben jetzt. Einem Leben ohne Furcht vor dem Tod. Unser nächster Punkt lautet Liebe in Aktion und Alex wird für uns die Verse 32 bis 40 lesen.
Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Wer sich fragt, wie Gott angesichts des Sterbens und des Todes von geliebten Menschen fühlt, der, denke ich, bekommt hier eine zutiefst ergreifende Antwort. Als Maria vor Jesus kommt und weint. Und als sie zu ihm spricht: Herr, komm und sieh. Das ist gewissermaßen eine Einladung, teilzuhaben am menschlichen Leben im Schatten des Todes. Und wie reagiert Jesus? Vers 35. Jesus ging die Augen über. Der Sohn Gottes bricht in Tränen aus. Er, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, versteht vielleicht besser als wir das Furchtbare am Tod eines geliebten Menschen. Jesus weint und zutiefst erschüttert, ergrimmt, heißt es hier, schreitet Jesus zur Tat. Martha mit ihrem typischen Sinn fürs Praktische hat noch einen letzten Einwand: Er stinkt doch schon. Doch Jesus lässt jetzt keinen Zweifel zu, sondern er weist sie sanft zurecht und sagt in Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Vers 41, da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Lazarus kommt lebend heraus und wird von all den Binden auch wieder auf symbolische Weise befreit. Das, was ihn im Tod festgehalten hat, das wird weggenommen. Lazarus braucht keine ärztliche Untersuchung. Es besteht kein Zweifel daran, er ist wiederhergestellt. Ich denke, er wird ein bisschen verwirrt gewesen sein, der arme Lazarus. Und man weiß nicht, ob man sich für ihn freuen soll. Schließlich heißt es doch, dass er jetzt ein zweites Mal sterben muss. Ich denke, er wird sich nicht zu sehr darüber beschwert haben. Und seine Schwestern und die Volksmenge sind natürlich außer sich, denn die eigentliche Veränderung findet nicht in Lazarus statt, sondern in den Menschen. Diese Offenbarung hat einen grundlegenden Sinn, nämlich, dass sie befreit werden, befreit leben, indem ihr Glaube wächst. Befreit leben, das ist Jesu Ziel, indem sie glauben. Jesus hat ihnen also die Herrlichkeit Gottes offenbart, auch uns hat er gezeigt, wozu er in der Lage ist. Jesus hat Klarheit geschaffen. Und die Schwestern und auch die Jünger mit ihren Todesängsten dürfen erkennen, dass die Macht und die Liebe ihres Herrn Jesus stärker ist als der Tod. Der Glaube an Jesus und die Gewissheit, von Jesus geliebt zu sein und durch seine Macht bewahrt zu werden, gibt ihnen Sicherheit und macht sie frei von der Furcht vor dem Tod. Bist du frei von der Furcht vor dem Tod? Sie durchzieht schließlich alles menschliche Leben, oft ohne, dass es uns bewusst ist. Auch in uns soll die Auferweckung des Lazarus denselben Glauben bewirken. Einen Glauben, der uns die Furcht vor dem Tod nimmt. Erst wenn Jesus uns diese Furcht nimmt, wenn wir nicht mehr unter dem Schatten des Todes leben müssen, können wir befreit leben. Doch Glaubenswachstum ist Extremsport. Und wie beim Extremsport muss man mit dem Unerwarteten rechnen. Glaubenswachstum ist ja das Ziel, das Jesus hier vor Augen hat. Das sagt er noch einmal ganz am Ende. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, Vers 42. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich es, damit sie glauben. Der Glauben durchzieht diese ganze Passage, diese ganze Textstelle. Die Jünger wurden vom Unerwarteten überrascht und zunächst enttäuscht. Und so war es auch bei den Schwestern. Wie beim Extremsport muss man beim Glaubenswachstum mit dem Unerwarteten rechnen. Vieles läuft nicht nach unseren Erwartungen, aber wir dürfen uns sicher sein, dass es nach Gottes Erwartungen läuft. Zweiter Punkt, wie beim Extremsport führt Jesus uns beim Glaubenswachstum auch immer wieder über die eigenen Grenzen hinaus. Warum das? Wäre es nicht schöner, wenn wir sicher in unserem bekannten Leben leben könnten? Wie können wir im sicheren Leben im Glauben wachsen? Erst an der Grenze können wir Gottes Handeln und seine Herrlichkeit deutlich wahrnehmen. Nur an den Grenzen und darüber hinaus können wir wirklich im Glauben wachsen. Und deshalb kosten diese Grenzerfahrungen auch immer Überwindung. Wir alle vertrauen lieber auf uns selbst, als dass wir uns komplett in die Hand eines anderen geben. Selbst wenn es Gott ist, fühlen wir uns doch sicherer, wenn wir alles unter Kontrolle haben. Doch Lazarus und die Jünger mussten alles abgeben. Lazarus auf sehr konkrete Weise, die Jünger, indem sie nach Judäa zogen. Wenn unser Leben in unseren eigenen Händen liegt, dann führt das zu einem Leben in Furcht. Denn wir wissen natürlich, wie eingeschränkt unsere Kontrolle tatsächlich ist. Viel sicherer ist unser Leben in den Händen von Jesus. Und Jesus zeigt uns hier, dass er dieses Vertrauen verdient. Denn wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, dann sind es nicht die Jünger, die ihr Leben verlieren. Gottes Ziel für sie war schlicht und einfach, dass ihr Glaube wächst, indem sie sich trotz aller Todesangst seiner Führung hingeben. Dazu sind wir auch aufgefordert. Dort im Extrembereich, wenn man so will, offenbart er ihnen seine Herrlichkeit, indem er Lazarus zum Leben zurückbringt und sie ganz nebenbei vor dem Hass der Juden bewahrt. Am Ende wird nur einer sein Leben verlieren, und das ist Jesus selbst. Dieser Weg nach Jerusalem, der Lazarus das Leben wieder schenkt, wird den das Leben kosten, der Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Er, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben, wird am Ende selbst sein Leben geben. Und indem er so sein Leben für seine Nachfolger gibt, schenkt er ihnen neues Leben. Allen, die ihm glauben. Anders als Lazarus schenkt er uns kein neues Leben, das noch einmal zum Tode führt. Er schenkt uns ewiges Leben, damit wir schon jetzt befreit und ohne Furcht leben können. Der Tod wird wie eine Tür, durch die wir in das ewige Leben hineingehen. Ohne Furcht können wir ihm nun folgen, wohin er uns auch führt. Wir müssen nicht erschrecken vor der Leitung Gottes, denn Jesus ist Herr über Leben und Tod. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine vollkommene Kontrolle über diese Erfahrung hier. Auch wenn die Jünger Angst haben, wenn die Schwestern Angst haben, wenn Lazarus tatsächlich stirbt, dann entgleitet doch nichts in alledem deiner Hand. Und für die Sicherheit, die du uns dadurch schenkst, preisen wir dich. Wir danken dir, dass du uns befreit leben lassen möchtest. Befreit dazu, den Willen unseres Vaters zu tun. Wir bitten dich, lass unseren Glauben wachsen. Wenn wir uns dagegen sträuben, sei du stärker als unser Widerstreben. Stärke du unseren Glauben. Hilf uns und tröste uns, gib uns Sicherheit, wenn du uns in die extremen Bereiche führst, wenn wir dir ganz vertrauen müssen, wenn wir unser Leben dir ganz abgeben müssen. Und bitte hilf uns, dass wir dasselbe auch im Alltag tun. Dass wir dir unser Leben ganz anvertrauen, weil wir wissen, dass es bei dir in besseren Händen ist. Danke, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen konnten in der Auferweckung des Lazarus. Schenke du, dass wir es glauben. In Jesu Namen. Amen.